Wir sind 400 Leute bei uns in der Volleyballabteilung, was auch schon beträchtlich ist, aber die Hälfte davon sind ungefähr Jugendliche. Das heißt, wir haben 23 Jugendmannschaften und die müssen halt koordiniert werden. Also es ist echt eine ganze Menge. Natürlich, wir Ehrenamtlichen sind da am Machen und Tun. Wir haben für die weibliche Jugend und für die männliche Jugend haben wir einzelne ehrenamtliche Koordinatoren eingestellt. Aber im Großen und Ganzen war es einfach ein ganz wesentlicher Schritt, einen Großteil des Workloads auch von den Schultern der Ehrenamtlichen abzunehmen und jemanden zu haben, der sich einfach Vollzeit eigentlich mehr oder weniger damit beschäftigt.
Bewegen, integrieren, fördern.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bewegen, Integrieren, Fördern, dem Podcast der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Heute sitze ich hier mit Henry Sinning von dem Turn- und Sportverein von 1911 Gießen. Hallo Henry. Henry ist dort als Koordinator für Sportförderung in der Volleyballabteilung ehrenamtlich tätig. So, heute sprechen wir über euren Nachwuchsleistungssport im Volleyball, wie ihr das aufgebaut habt, wie ihr das geschafft habt und wie das so funktioniert. Da wäre jetzt mal meine erste Frage. Heute geht es ja um die Grizzlies Gießen, den Volleyballsport. Erklär uns mal, was für dich die Faszination vom Volleyball ausmacht und vielleicht auch Unterschied Halle zu Beachvolleyball. Jetzt mal für dich, was da für dich die Reize ausmachen.
Puh, ja, was macht Volleyball für mich aus? Also ich war nie der Typ für Individualsport eigentlich, deswegen im Volleyballteam hat man ja immer seine Mitstreiter, mit denen man auf dem Feld steht. Das heißt, Teamgefühl ist das eine, insbesondere natürlich in der Halle, da ist das Team ja ein bisschen größer. Im Beachvolleyball ist man ja dann meistens zu zweit auf dem Feld, das heißt, da hat man dann eher eine direkte Bindung zum Partner an sich. Aber insgesamt eigentlich dieses Gemeinschaftsgefühl, was da besteht auf dem Feld, die Faszination einfach vom Ballsport an sich ist da auch ein ganz treibender Faktor. Und genau, eigentlich das Ganze drumherum, wo wir dann auch jetzt noch drüber sprechen werden, macht eigentlich auch Vereinssport dann sehr attraktiv insgesamt.
Das verstehe ich auf jeden Fall. Dann kommt direkt meine nächste Frage ist, wie bist du denn an das Ehrenamt als Koordinator für die Sportförderung der Volleyballabteilung gekommen? Weil jetzt mal dich falsch verstehen, du siehst relativ jung aus. Meistens sind solche Ehrenämter ja was für Menschen, die schon ein bisschen länger im Verein sind und vielleicht nicht mehr aktiv spielen, sofern du noch selber spielst.
Ja. Also ich bin noch in einer Mannschaft gemeldet, sagen wir mal so. Also dementsprechend dem kompletten Klischee entspreche ich dann wahrscheinlich sowieso nicht. Aktiv spielen tue ich momentan weniger, als ich gerne möchte, so wie das manchmal ist. Es gibt Lebensphasen, da hat man einfach nicht so viel Zeit, wie man gerne erübrigen würde für so einen Sport. Zu der Position gekommen bin ich eigentlich ja so Schritt für Schritt immer mal rangeführt worden. Das fing in Jugendmannschaften schon an, da hieß es, hey, hast du nicht mal Lust, damals für die erste Herren mal Balljunge zu machen, bei so einem größeren Spiel, einfach mal am Rand zu stehen, mal einen Ball hin und her zu rollen, den Aufschlägern den Ball dann in die Hand zu geben. Das war natürlich damals als junger Typ total cool, da mal auf dem Feld mitzustehen oder zumindest am Rand. Genau, und dann hieß es mal, ach, willst du nicht mal hier dich mit an den Eingang stellen, vielleicht ein paar Tickets abreißen, hast du nicht mal Lust, hinterm Tresen mitzuhelfen und so. Und Schritt für Schritt wurde man dann einfach immer mal wieder gefragt, hast du nicht mal hier Lust, hast du nicht mal da Lust? Dann kam irgendwann Schiedsrichtertätigkeit dazu, die dann ja im Rahmen der Mannschaft ausgelebt wurde so ein bisschen. Und genau, letzten Endes wurde ich dann einfach auch direkt von unserem Vorstand angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mich ein bisschen mehr einzubringen. Bin dann erst passenderweise direkt zur Corona-Zeit als Beisitzer für Events eingestiegen. Die Position war dann leider erstmal obsolet, aber zu tun gibt es ja immer genug. Deswegen war dann der Switch ganz einfach zu sagen, ich gehe in die Sportförderung. Und ja, das hat dann auch sehr gut geklappt. Das mache ich jetzt seit 2022. Seit 2019 bin ich im Vorstand tätig, seit 2009 aktiver Spieler. Also noch recht jung, aber verhältnismäßig trotzdem lange dabei. Also
hast du aber deine ganze sportliche Karriere beim TuS Gießen verbracht?
TSV Gießen.
TSV Gießen, danke. Dann hast du ja quasi den klassischen Ehrenamtslaufbahn und Spielerlaufbahn quasi in einem Verein durchlaufen. Das ist ja auch immer wieder schön zu hören, dass es das noch gibt.
Absolut.
Jetzt bist du ja mit deinem Ehrenamt ein direkter Teil unseres Themas, nämlich dem Nachwuchsleistungsaufbau bei den Grizzlies oder dem TSV Gießen. Da frage ich jetzt mal, wie wird aus einem regulären Breitensportverein, so wie ich das gesehen habe, mit 5 Abteilungen, dann doch jetzt einen Verein, der sich auf Jugendleistungssport im Volleyball so fixiert.
Ja, also wichtig ist nochmal zu sagen, wir sind als Volleyballabteilung natürlich nur ein Teil des Vereins. Wir haben noch andere Abteilungen, die auch einen großartigen Job leisten, aber klar, ich bin jetzt für meine Volleyballtätigkeit hier. Deswegen ja, also wie hat sich das Ganze entwickelt? Also ursprünglich gestartet ist, glaube ich, wie immer, jeder Verein freut sich eigentlich, wenn er mal eine Jugendmannschaft melden kann. Das ist bei uns in den 90ern irgendwann losgegangen, als die Volleyballabteilung gegründet wurde, dass da recht zügig auch die ersten Kinder Lust hatten zu spielen. Das hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt, als die ersten Erfolge gekommen sind, sei es mal bei Landesmeisterschaften oder damals auch bei Bezirksmeisterschaften nur teilzunehmen, dass so ein bisschen Blut geleckt wurde, auch von den Jugendlichen. Und parallel hatte sich dann auch die Herren- und die Damenmannschaften hatten sich weiterentwickelt, sind nach und nach aufgestiegen, sodass da auch immer mehr Möglichkeiten dann geboten wurden, auch neben dem Jugendbetrieb, sag ich mal, dann ab der U16 in der Regel, konnte dann auch schon mal in den Herren- oder Damenbereich geschnuppert werden, dass da ja eigentlich ein fließender Übergang eigentlich geherrscht hat, sodass den Jugendlichen auch nicht langweilig wurde. Das heißt, erst auf dem kleinen Feld gespielt mit weniger Leuten und wie das dann so ist, dann geht's ins größere Feld über, da kann man schon mal erste Erfahrungen sammeln, wie das so ist, mit den Großen zu spielen. Und genau, diese Erfahrung konnte man dann wieder im Jugendbereich einbringen, wurde dort besser. Das hat sich dann übertragen, die Leute kamen vorbereitet in die niedrigeren Ligen eigentlich rein, haben dann besser abgeschnitten. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip eigentlich. So hat sich das dann Stück für Stück eigentlich hochgeschaukelt. Und auch wenn es komisch klingt, während Corona hatten wir tatsächlich auch noch einen ziemlichen Zuwachs an Leuten, einfach oder kurz nach Corona dann, als es wieder möglich war, Sport zu machen, da die Leute einfach Zeit hatten oder insbesondere auch die Jugendlichen Zeit hatten, sich mit Serien auseinanderzusetzen, Animes, die dann sehr populär waren, wo es um Volleyball ging und dann auf einmal ja, kleine Zehnjährige vor uns standen und gesagt haben, hey, ich möchte gern Zuspieler sein, auch wenn das in der Alterskategorie noch gar nicht wichtig ist, aber dann schon einfach Bock auf den Sport hatten, sodass der Zulauf dann da war und wir durch eben die Mannschaften, die dann ja nach und nach aufgestiegen sind, auch die Durchlässigkeit eben gewährleisten konnten und dann Leistungen halt auch spezifisch fördern konnten durch eben besagte Durchlässigkeit.
Jetzt hast du schon was ganz Besonderes angesprochen, glaube ich, bei euch, nämlich die Corona-Zeit. Wenn ich das nämlich richtig gesehen habe, habt ihr in der Zeit die Grizzlies Academy gegründet. Genau. Und da kommen wir aber später zu. Aber jetzt ist das Wort Grizzlies schon ein paar Mal gefallen.
Ja.
Wie ist das? Also, wir haben ja einen Stammverein und wir haben ja auch die Grizzlies Gießen. So, wo ist da die Abgrenzung und wie ist das bei euch organisiert? Ich habe da nämlich zwei GmbHs gefunden bei euch auf der Internetseite und einen Förderverein.
Ja, genau. Also generell bezeichnen wir uns in der Volleyballabteilung alle als Gießen Grizzlies. Das ist ursprünglich mal entstanden, weil die erste Herren im oberen Ligabereich, also in der ersten, zweiten Bundesliga aktiv war und dann, um das Ganze ein bisschen zeitgemäßer zu gestalten, man kennt es ja auch aus anderen Sportarten, wurde dann eben der Name Gießen Grizzlies eingeführt, der dann natürlich auch öffentlichkeitswirksam verwendet wurde, was dann einfach so die Rückwirkung hatte letzten Endes, dass wir unsere ganze Volleyballabteilung als Gießen Grizzlies dann betitelt haben, um einfach auf dieser Welle ein bisschen mitzureiten. Das klappt bis heute auch sehr gut. Genau, wir haben die Spieltagsgesellschaft, die Grizzlies GmbH, die sich allerdings dann hauptsächlich um die Versorgung und um die Spieltage der ersten Herren kümmert, die also so ein bisschen außen vor ist, wie man dann jetzt schon so ein bisschen merkt. Mittlerweile auch Helios Grizzlies oder Helios Gießen Grizzlies. Genau, das heißt, die sind so ein bisschen separat. Wir haben dann vor ein paar Jahren auch den Schritt mit der zweiten Herren in die zweite Bundesliga geschafft und waren damit, ich glaube, tatsächlich der erste Verein in ganz Deutschland, der zwei Herrenmannschaften im Bundesliga-Bereich hatte, dementsprechend zwei Spieltagsgesellschaften brauchte. Und das ist dann die zweite GmbH, die da noch hintersteckt. Und genau, einen Förderverein haben wir auch, der allerdings einfach unter dem Namen Förderverein Gießen Grizzlies quasi läuft, wenn man so will, der sich aber hauptsächlich auf die Jugendarbeit auch fokussiert.
Ja, also das letzte ist dann ein klassischer Förderverein und sonst ist zweite Liga Profibereich?
Ja.
Also, auch schon Profibereich, zweite Liga? Okay, ja. Dann habt ihr einfach zwei GmbHs für beide Profimannschaften quasi.
Genau.
Also was heißt einfach, das ist ja schon ziemlich komplex.
Ordentlich, ja.
Gut, aber dann ist das ein bisschen aufgeräumt. Dann ist ja klar, dass eigentlich der Name nur für die Profis da ist, aber ich verstehe natürlich total, dass der Verein das Gesamtkonstrukt nutzt und das ist ja auch vollkommen fein. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen auf die Entwicklung, die ihr getan habt, quasi zu um diesem Leistungssport im Nachwuchsbereich sowie im Herrenbereich dafür auch gerecht zu werden. Ich weiß, dass ihr mit uns als Niedersächsisch-Lotto-Sportstiftung 5 große Projekte gehabt habt. Also ich kann dir einfach einmal die Titel runterrattern und dann kannst du mal ein bisschen das einordnen, wie das so zeitlich passiert ist, was da so passiert ist. Wir haben einmal die Einrichtung eines Jugendstützpunktes zur gezielten Volleyball-Jugendförderung. Das war schon 2012. Dann haben wir eine lokale Vernetzung und Förderung der weiblichen Jugendlichen im Volleyballsport. Das war 2015. Dann haben wir 2019 Jugendkoordinator und Trainer in Vollzeit. Ich habe dir mir dazu geschrieben, das ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Schritt gewesen zur Leistungsentwicklung.
Absolut.
Auch wenn der natürlich mit der Corona-Zeit zusammenfällt. Dann haben wir die Folgeförderung hauptamtlicher Jugendkoordinator. Das ist, glaube ich, die Ex-Nationalspielerin gewesen.
Genau.
Und dann haben wir die Erweiterung der Grizzlies Academy des Ausbildungskonzeptes, jetzt erst 2025.
Genau.
Das sind ja nur die Sachen, die ihr mit uns zusammen gemacht habt. Ja. Versucht er uns das mal so ein bisschen einzuordnen. Sind das logische Steps gewesen? Das ist ja hier so ein 3-4-Jahres-Rhythmus. Das sieht sehr logisch aus, aber ordne du das mal ein.
Genau. Also am Ende ist natürlich schön, wenn es so logisch aufgeht und man, sag ich mal, linear vorankommt. Aber so wie du jetzt auch schon erwähnt hast, ne, es gibt dann Ups und Downs drumherum, wo man nicht ganz mit rechnen kann, jetzt wie beispielsweise die Corona-Zeit. Nichtsdestotrotz ist es aber so, wir haben damals bewusst den Schritt gemacht, die jungen oder männliche Jugend zu fördern, eben über die Einrichtung eines Landesstützpunkts, was einfach ja die noch andere Mittel dann mit sich bringt, nochmal einen spezifischeren Fokus eben auch legt, einfach ja die Arbeit, sag ich mal, in diesem Rahmen auch mit dem Verband ein bisschen stärkt. Das heißt, wir sind dann das Leistungszentrum für die Jungen gewesen, weil in der Zeit zumindest der Zulauf bei den männlichen Jugendlichen eben ein bisschen stärker war. Nichtsdestotrotz haben dann auch die weiblichen Jugendlichen nachgezogen, sodass wir dann 2015 oder 2016 dann auch den weiblichen Stützpunkt oder dann halt einen ganzheitlichen Jugendstützpunkt quasi für Niedersachsen aufmachen konnten. Genau, das war dann so das Grundgerüst, kann man sagen, was dann so entstanden ist für den Leistungssport bei uns. Genau, weitergegangen ist es dann, und du hast es eben auch schon erwähnt, Max, dass ein wesentlicher Schritt war eben diese Professionalisierung durch eben eine Vollzeitstelle, durch einen hauptamtlichen Jugendkoordinator. Das hatte damals Kerstin Eisenberger-Thomas ausgefüllt, eine ehemalige, wie du auch gesagt hast, Bundesligaspielerin, die sich dann einfach wirklich hauptsächlich auch darauf fokussieren konnte, eben die dann ja doch sehr breit gewachsene Jugend, und das an der Stelle vielleicht nochmal kurz dazu, wir sind 400 Leute bei uns in der Volleyballabteilung, was auch schon beträchtlich ist, aber die Hälfte davon sind ungefähr Jugendliche. Das heißt, wir haben 23 Jugendmannschaften und die müssen halt koordiniert werden, also es ist echt eine ganze Menge. Natürlich, wir Ehrenamtlichen sind da am Machen und Tun. Wir haben für die weibliche Jugend und für die männliche Jugend haben wir einzelne ehrenamtliche Koordinatoren eingestellt. Aber im Großen und Ganzen war es einfach ein ganz wesentlicher Schritt, einen Großteil des Workloads auch von den Schultern der Ehrenamtlichen abzunehmen und jemanden zu haben, der sich einfach Vollzeit eigentlich mehr oder weniger damit beschäftigt. Also sei es Fahrgemeinschaften organisieren, sei es Spieler melden, sei es Organisation mit den Eltern, was ja im Jugendbereich auch nicht ganz unerheblich ist. Also das war einfach eine ganze Breite an Aufgaben, die teilweise sichtbar sind, teilweise aber auch komplett unsichtbar sind. Also eben genau solche Absprachen wie, da meldet sich ein Elternteil, was ist denn jetzt mit Training, ABC, findet das statt, findet das nicht statt, insbesondere dann im Beachbereich. Wir haben gehört, es soll regnen, findet Training statt oder nicht, lass uns erstmal abwarten. Also das sind alles so kleine Sachen nebenbei, die angefallen sind, und eben über so eine hauptamtliche Jugendkoordinatorenstelle ist da einfach echt wahnsinnig viel Luft auch gekommen für uns Ehrenamtliche, sich noch anderweitig dann noch zu betätigen und eben nicht nur bestandene Strukturen weiter voranzubringen, sondern eben auch noch darüber hinaus ein bisschen den Fokus weiten zu lassen. Und das bringt uns dann nach der Nachfolgeförderung, weil so eine Stelle, wenn man die einmal hat, soll sie ja weiter bestehen bleiben. Deswegen war dann ein wesentlicher Schritt, die Stelle auch noch zu verlängern, was dann eben auch passiert ist, mit Hilfe der Lotto-Sport-Stiftung. Das war uns auch, das war wirklich ein Segen, dass wir das noch erweitern konnten. Und jetzt der letzte Schritt, den wir gemacht haben, war dann eben ein ganzheitliches Grizzlies oder für unsere Grizzlies Academy, so wie jetzt mittlerweile unsere Jugend betitelt wird, noch ein ganzheitliches Ausbildungskonzept eben auf die Beine zu stellen, was sich eben ja unter anderem durch die Hilfe von diesem hauptamtlichen Jugendkoordinator oder dieser Jugendkoordinatorenstelle, sag ich mal, speist.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zu dem ersten Mal, dass die Jugendkoordinatorin und ja auch Trainerin eingestellt wurde. Ist das dann auch für euch, also du hast jetzt sehr viele administrative Dinge genannt, die sie übernommen hat und euch abgenommen hat.
Ja.
Sie ist ja aber auch Trainerin gewesen.
Genau.
War das ein, sie ist Trainerin oder war das ein, sie trainiert die ehrenamtlichen Trainer, damit die ein besseres Training machen können? Also war das ein Multiplikator oder war es wirklich einfach, wir brauchen jemanden, der auch Training abdeckt?
Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt, der damit einherschwingt, ist, dass bei uns Trainer auch immer gegenseitig im Austausch stehen. Das heißt, wenn wir einen neuen Trainer dazugekommen, sei es jetzt in der zweiten Herren, in der ersten Herren ist wieder so ein bisschen losgelöst, aber zweite Herren, dritte Herren, auch im Damenbereich, wenn da neue Trainer dazukommen, dann herrscht immer irgendwie Austausch und deswegen befruchtet sich das automatisch immer ein bisschen gegenseitig. Generell war es aber so, dass auch Trainerstrukturen halt erstmal aufgebaut wurden. Also vorher war es so ein bisschen Kuddelmuddel, ne? Jeder macht mal hier und oh, da fällt was aus. Wer kann hier mal einspringen, wer kann da mal einspringen? Da ging es erstmal dann auf administrativer Seite darum, erstmal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Wer sind die Trainer, die wirklich als Übungsleiter angestellt sind? Wer sind Aushilfstrainer? Und wir reden hier von einem Pool von mittlerweile knapp 30 Trainern, die da vorhanden ist einfach, die diese ganze Jugend quasi betreut und auch dann bis in den Damen- und Herrenbereich eben am Start ist. Aber ja, da wurden dann auch Trainingssessions von ihr eigenständig mal geführt, auch im Damenbereich. Das heißt, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die sie dann ja als eigene Spielerin auch mitbringt, die für uns natürlich super wertvoll war. Deswegen, also das war ein bisschen von beidem eigentlich.
Ja, genau deswegen wollte ich darauf hinaus, weil du hast ja gesagt, mittlerweile sind es 23 Jugendmannschaften. Da sprechen wir nur von Jugendmannschaften. Ja. Ich habe auch noch gehört, dass ihr 9 Herrenmannschaften habt.
Ja.
Und 5 Damenmannschaften.
Ganz genau.
Ja. Also das ist ja, wie du meinst, das ist einfach eine Masse an Trainern und Trainerinnen, die natürlich nicht alle auf demselben Niveau sind, was absolut ja auch vollkommen in Ordnung ist, die ja aber auch nicht alle konstant auf Weiter- und Fortbildung geschickt werden können, weil das ist ja auch eine Zeit- und eine Geldfrage. Deswegen genau diese Frage, ob sie dann als erfahrene Spielerin vielleicht auch mit Trainerschein, wenn sie quasi jetzt ja dann die Zeit hat, sagen kann, okay, ey, wir können nicht alle schicken, aber hier ist ein Wochenende, ich gebe mal ein internes Trainerseminar. Das ist ja auch, kann ja auch schon sehr viel bewirken, weil es muss ja nicht immer die zweiwöchige Fortbildung sein. Das manchmal reicht ja auch so ein Wochenende.
Nee, ganz genau. Also das war auch Kernanliegen eigentlich, dass wir sowohl eine erfahrene Trainerin haben, als dann eben auch eine Spielerin. Und eben dann genau dieser Effekt vorherrscht, ne, dass man intern sich mal austauschen kann, dass dann angehende Trainer, die vielleicht auch einfach noch gar nicht so viel Erfahrung haben, mal zugucken können, mal als ja, Co-Trainer mal mitlaufen können, sich das einfach mal angucken können. Und so läuft das aber bei uns eigentlich durch die Bank hinweg. Also immer, wenn sich jemand bereit erklärt und sagt, hey, ich möchte mal einen Trainerschein machen, wird immer geguckt, wo können wir es einsetzen, wie können wir das unterstützen. Und dann wird da wirklich Schritt für Schritt auch rangeführt. Also es wird niemand ins kalte Wasser geworfen und muss jetzt auf einmal die zweite Herren aus dem FF quasi führen. Das ist schon, da steckt schon ein bisschen mehr hinter.
Ja gut, dafür seid ihr ja auch mittlerweile im Leistungssport bei den Erwachsenen ja auch viel zu verankert und gefestigt in Strukturen, wo es ja auch einfach mittlerweile, wenn wir dann von Profimannschaften reden, ja, es muss ja auch laufen.
Ganz genau, ja.
Unabhängig von den Projekten, die ihr mit uns zusammen gemacht habt, was würdest du sagen, waren so wichtige und besondere Meilensteine für die Grizzlies und halt den Gesamtverein?
Ja, also ich glaube, ein wesentlicher Grundstein eigentlich vom Leistungssport bei uns im Verein war eigentlich der Aufstieg in die Bundesliga, also in den Profisport überhaupt erstmal zu kommen. Das ist ja, schon recht früh passiert, auch, also ich habe 2009 angefangen, selber Volleyball zu spielen, unter anderem, weil das Jahr war, als beziehungsweise in der Saison 2008, 2009 ist unsere Herrenmannschaft damals das erste Mal in die erste Bundesliga übergegangen. Das war damals natürlich das Ding, das war voll cool. Da auch irgendwie einfach teilzuhaben, mitzugucken, das war ein wesentlicher Meilenstein, was dann irgendwie ja auch sehr viel mit sich gezogen hat. Das heißt, öffentlichkeitswirksam wurde das Ganze natürlich bespielt. Auf einmal kamen viele Leute in die Halle, haben sich das angeguckt. Es wurde einfach Schritt für Schritt geschaut, wie kann man diese Aufmerksamkeit, die man hat, einfach auch weiter umsetzen. Wie kann man auch an Schulen herangehen vielleicht, um Nachwuchs zu rekrutieren. Das ist auch ein ganz wesentlicher Baustein und auch einer der Erfolgsfaktoren, glaube ich, der da uns jetzt so dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Einfach auf einem ganz niedrigschwelligen Level eigentlich die Leute erstmal abzuholen. Ich habe Bock auf Volleyball spielen, was mache ich denn jetzt? Egal in welchem Alter wir sind, ob es jetzt Jugend ist, ob es auch Senioren sind. Wir haben echt eine riesen Bandbreite da irgendwie mit abgebildet. Und eben der Schritt an Schulen heran, zum Beispiel zu sagen, hey, wir würden, wenn es bei euch möglich ist, würden wir eine Volleyball-AG anbieten, um eben Jugendlichen, die vielleicht auch noch gar keinen Kontakt damit hatten, aber vielleicht ein verstecktes Talent haben, man weiß es ja nicht, die dann einfach mal zu einer Volleyball-AG kommen können. Damals war das noch so, dass dann auch die Spieler, die man aus der ersten Herren vielleicht schon mal gesehen hatte vom Spielfeld, sich mal haben blicken lassen, um so ein bisschen PR zu machen, um dann einfach auch mal in Kontakt mit der Sportart überhaupt zu kommen. Weil wir hatten das Thema ja vorab jetzt schon einmal kurz. Volleyball ist eine Randsportart und jegliche PR, die da kommt, ist gern gesehen. Und genau, der Schritt an die Schulen war ein ganz wesentlicher, den wir damals gemacht haben. Und aber eben auch die Smashcams, die wir etabliert haben, die auch jetzt Teil des neuen Ausbildungskonzeptes sind oder darin quasi jetzt eingegliedert sind, einfach auch die Ferien quasi zu füllen. Also Eltern sind immer dankbar dafür, wenn die Kinder gut aufgehoben sind in den Ferien und eine tolle Beschäftigung haben, sich bewegen und vielleicht auch Werte wie Gemeinschaft und Co. Einfach lernen, Teamfähigkeit. Und da hatten wir dann die Idee zu sagen, wir bieten einfach Feriencamps an, um eben ja auch da alle Leistungsklassen von Leuten, die selber schon Volleyball spielen, schon aktiv sind, aber auch Leute, die oder Kinder, die noch gar keinen Kontakt zu Volleyball hatten, da einfach ja für Recruitment quasi zu sorgen, dass die Leute nachkommen, Bock haben, einfach teilzunehmen. Und das würde ich sagen, waren so zwei wesentliche Schritte eigentlich, die wir gemacht haben, die da echt zumindest auch im Zulauf, und ich glaube, das ist ein Kern unseres neuen Ausbildungskonzeptes ja auch. Wir haben eine Pyramide, wenn man sich das so anschaut. Wir haben den Breitensport, der dann erstmal für die breite Masse einfach da ist, dass die Leute da hinkommen. Dann den Leistungssport, wenn ja die Leute nach und nach sich entwickeln, im Ligabetrieb teilnehmen, sich entwickeln. Und dann halt obendrauf der Spitzensport. Aber diese Pyramidenform ist eigentlich ganz anschaulich. Ohne den Breitensport, ohne dass die Leute dazukommen, hast du ja auch gar keine Basis, um dann in den Profisport überhaupt überzugehen irgendwann.
Ja, genau, da hast du jetzt eigentlich die drei Sachen gesagt, die man ja immer so hört. Die Breite schafft die Spitze. Ja. Und das hört sich ja bei euch, wie gesagt, mit der Anzahl an Jugendmannschaften ja genauso an, dass ihr genau das lebt. Ihr sagt, wir brauchen erstmal viele Spielende.
Ja.
Oder viele Menschen in der Abteilung, und die müssen am Ende spielen.
Ja.
So, und das lebt ihr ja auf jeden Fall. Dann hast du schon ein bisschen was vorweggegriffen, das ist aber super, dann gehen wir da einfach hin. Dann hast du schon benannt, als Erfolgsfaktoren sind im Endeffekt die Jugendkoordinatorin, eure Trainer, und ich habe gefunden, ihr hattet zwei BFDler, die wahrscheinlich auch einen Großteil der Bundesfreiwilligendienstler, die auch einen Großteil der AGs wahrscheinlich abgearbeitet haben. Habt ihr wieder zwei? Ist das etwas Durchlässiges, was regelmäßig passiert, dass ihr ein, zwei davon habt?
Wir haben nicht nur ein, zwei, wir haben dieses Jahr tatsächlich das erste Mal die Situation gehabt, dass wir einen Überschuss auch an Bewerbungen hatten und jetzt drei BFD-Stellen dann auch unter anderem über die Förderung von der Lotto-Sport-Stiftung noch ergänzen konnten. Also dieses Jahr sind wir in der glücklichen Position, dass wir drei BFDler*innen eingestellt haben, die dann eben, wie du schon gesagt hast, unter anderem die AGs abdecken, aber auch Trainingseinheiten übernehmen und dann eben auch bei solchen Feriencamps dann für die Organisation, also das eine ist die Durchführung, wo sie dann auch teilweise involviert sind, aber dann auch organisatorisch im Hintergrund einfach tätig sind. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist eine Wahnsinnsentlastung, und eigentlich jedes kleine bisschen, was die uns abnehmen, ist gerne gesehen. Die freuen sich, wenn sie mal in coole Projekte mit reingucken können, wie eben die Smashcams. Genau, das sind alles so Sachen, das nimmt uns unheimlich viel Arbeit ab, und die Bundesfreiwilligendienstler freuen sich, dass sie da auch in bestehende Strukturen quasi reinkommen können und sich nicht erst ihren Platz suchen müssen, sozusagen.
Das wäre jetzt nämlich auch genau meine Aussage gewesen. Also drei ist ja schon sehr, sehr vorteilhaft, oder wie man das nennen möchte. Aber die müssen natürlich auch betreut werden. Aber ich habe ja gesehen, dass ihr auch 15 Vorstandsmitglieder habt bei euch in der Volleyballabteilung. Also da gibt es, glaube ich, genug Ehrenamt plus die beiden Hauptamtlichen, die sich um die drei kümmern können. Und wie du ja meintest, ihr habt ja geschafft, ihr habt ja Strukturen, ihr habt ja die AGs. Im Endeffekt ist es ja wahrscheinlich fast Schema F mit dem eigenen Touch jedes BFDler, BFBlerin. Also drei ist wirklich verrückt. Jetzt gehen wir mal zu der schon angesprochenen Akademie, der Grizzlies Academy, die jetzt ja auch dann im letzten Projekt nun zusammen ja auch ausgebaut wird.
Genau.
Ich habe ein bisschen was gefunden, aber sag du mir mal, was sie ursprünglich war, die Grizzlies Academy, und was sie jetzt sein soll.
Ja, also du hast es vorhin ja auch schon einmal kurz angesprochen. Also die Grizzlies Academy kommt eigentlich aus einer mehr oder weniger Notsituation raus. Also diese Corona-Zeit hat damals ja einfach auch dafür gesorgt, dass ja eigentlich sämtliche Sportarten, Hallensportarten eigentlich eingestellt wurden, wo uns dann ja so ein bisschen der Kontakt gefehlt hat, die Motivation vielleicht auch gefehlt hat, sich zu bewegen, wo dann aber damals der ehemalige Jugendkoordinator Dominik dann auf die Idee gekommen ist, hey, lass uns doch eine digitale Turnstunde eigentlich einrichten, um die Leute einfach ein bisschen bei Laune zu halten, unseren Mitgliedern trotzdem was bieten zu können, und gerade auch den Jugendlichen, die ja dann wirklich eigentlich am stärksten ja darunter gelitten haben durch Schulausfälle und Co., zu Hause einfach gesessen haben und ja weder ihre Freunde treffen konnten, noch ihren Sport ausüben konnten. so dass es dann hieß, in Zusammenarbeit dann mit Martin Richter vom Volleyball-Kompass wurde dann gesagt, hey, lass uns mal so eine digitale Turnstunde einfach aufstellen, die dann ja Schritt für Schritt einfach erweitert wurde, gewachsen ist irgendwie, sodass es dann mehr ein ja, Bewegungskonzept eigentlich eher wurde, wo viele Jugendliche teilgenommen haben, die dann irgendwann umgetauft wurde in die Grizzlies Academy, um dann eben ja den Jugendbereich dann mittlerweile ja komplett zu umfassen. Also aus einer kleinen Idee gewachsen, mittlerweile ja, fällt da unsere komplette Jugendarbeit eigentlich drunter.
Und was meinst du mit, oder was meint ihr mit kompletter Jugendarbeit? Meint ihr die Camps und die AGs oder auch das tägliche Training quasi? Wird das vielleicht darunter zusammengefasst?
Genau, da fällt tatsächlich mittlerweile alles drunter. Also es war tatsächlich zu Beginn so und das war eben jetzt auch der Schritt, den wir dann mit der letzten Förderung eben angestoßen haben, ist eben das Ganze, also die komplette Jugendarbeit in dieser Grizzlies Academy eben zu integrieren. Also eben nicht nur ein losgelöstes ja, Leistungskonzept quasi da drin zu haben in dieser Grizzlies Academy, eben über spezifische Camps oder eben Individualförderung, sondern dann eben auch den Breitensport damit abzudecken und eben den Kindern zu ermöglichen, auch im Breitensport eben Teil der Grizzlies Academy zu sein und da eben auch auf die gleichen Ressourcen eigentlich zurückgreifen zu können, wie dann auch die im Leistungssport. Genau, also mittlerweile ist die Grizzlies Academy sowohl für unsere Nachwuchstalente, sag ich mal, unsere Nachwuchskader, das Auffangbecken, wie aber auch für unseren Breitensport.
Na gut, und ihr habt wieder die Namensgebung, Corporate Identity mit den Grizzlies und ich meine, Academy klingt natürlich auch cool.
Modern,
ja. Besser als unsere Jugendnachwuchsabteilung. Ich habe was gelesen von der Vision 2024.
Ja.
So, da würde ich es aber fragen, wir müssen gar nicht sagen, was in der Vision alles drin stand, aber ich würde mal fragen, habt ihr eure Ziele in der Vision 2024 erreicht und was kommt denn nach der Vision 2024?
Genau, die Vision 2024 ist damals auch entstanden, um einfach ein ganz klares Zielbild zu haben. Wo soll es mal hingehen? Vision ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes als eine Mission zum Beispiel. Also das war eigentlich das Ziel, was wir langfristig angepeilt hatten. So grob 2024 sollte das passieren. Wenn wir jetzt mal so zurückblicken, und das haben wir ja auch in der Vorstandsrunde schon getan, sind wir eigentlich sehr weit gekommen, was das angeht. Also wir hatten da so recht greifbare Kennziffern auch drin, wie wir hätten gerne 400 Mitglieder. Das haben wir zu einer Zeit gemacht, wo wir, ja, lass mich lügen, ich glaube, es waren knapp 250, wenn es hochkommt, Mitglieder hatten, aktive und passive, die damit eingegriffen sind. Mittlerweile haben wir 400 aktive Mitglieder. 2024 haben wir es nicht ganz geschafft. Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal die 400 Mitglieder geknackt. Aber auch insgesamt so strukturell, wie wir gewachsen sind, was wir da an Zielen drin hatten, eben auch in den Leistungssport zu gehen, die zweite Herren in die zweite Bundesliga zu schaffen, die erste Damen in die Regionalliga zu schaffen. Das haben wir knapp verfehlt, aber nichtsdestotrotz, wir sind da auf einem wahnsinnig guten Weg und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Vision aufgestellt haben, war es für uns alle natürlich ein großes Ziel, ein ambitioniertes Ziel auch. Und auch wenn wir nicht alles erreicht haben, sind wir so weit gekommen, wie wir es wahrscheinlich selber gar nicht erwartet hätten, dass es überhaupt machbar ist. Gerade dann auch, wie gesagt, unter dem Deckel von Corona, der uns erstmal 2 Jahre eigentlich rausgeschmissen hat und uns geklaut hat. Wenn wir die 2 Jahre wieder hinten dranhängen, jetzt 2026, sind wir eigentlich perfectly on track.
Gibt es eine Vision 2028 oder dann 2030?
Also eine konkret formulierte Vision gibt es jetzt noch nicht. Aber wir haben da jetzt auch ja im Rahmen der Grizzlies Academy war uns auch wichtig, da noch den Blick in die Zukunft schweifen zu lassen und uns auch inspirieren zu lassen von anderen Vereinen, um einfach zu schauen, wie bilden die Leistungssport ab? Was ist der logische nächste Schritt? Wir haben jetzt schon eine wesentliche Professionalisierung ja auch im Jugendleistungssport hingelegt, sodass wir dann einfach jetzt auch schauen, Wo kann es denn doch überhaupt hingehen? Und ohne da jetzt Sachen auszusprechen, die jetzt vielleicht noch nicht ganz final sind, aber der nächste logische Schritt, so allgemein jetzt mal gesprochen, ist ja, wenn man schon eine sehr professionelle Jugendarbeit an den Tag legt, wären dann die Schaffung von Internatstrukturen eigentlich. Also, dass man Schritt für Schritt eben schaut, dass man den Schulalltag beziehungsweise den generellen Alltag von den Jugendlichen noch ein bisschen mehr im Vereinsleben integriert und da eben ein ganzheitliches Konzept eigentlich ein bisschen mehr draus macht noch. Das sind natürlich große Worte für einen kleinen Verein aus einem 3000-Seelendorf, aber nichtsdestotrotz ist das da, wo die Reise wahrscheinlich hingehen soll.
Ja, aber genau das hätte ich als nächsten Punkt auch angesprochen, nämlich, weil ich das auch gefunden habe, das Internat als nächstes großes Ziel. Das wird auch so formuliert, nicht nur im Vorstand, sondern im Gesamtverein und nach draußen, dass das wirklich das nächste große Ding ist.
für uns in der Volleyballabteilung ist es das nächste große Ding. Andere Abteilungen bei uns im Verein sind teilweise noch mit anderen Sachen beschäftigt, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir ja einfach sehr viel auch Aufwind bekommen haben durch eben unsere Tätigkeit im Profisport, sodass wir letzten Endes einfach in der glücklichen Situation eigentlich mehr oder weniger sind, um uns über solche Sachen Gedanken machen zu können. Also eben offen über potenzielle Internatsstrukturen reden zu können. Schulkooperationen mit AGs, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, gibt es ja bereits. Das heißt, ja, der nächste Schritt wäre, das Ganze dann ein bisschen holistischer noch sogar anzugehen.
Färbt euer, ich sage jetzt mal, Erfolg auf die anderen Abteilungen ab im Gesamtverein oder ist das etwas, was sehr abteilungsspezifisch ist, weil ihr auch die Profimannschaft habt und weil da vielleicht einfach die Individuen sind, die so hinterher sind?
Das ist eine sehr gute Frage. Mit genauen Zahlen kann ich dir das jetzt auch gar nicht genau sagen. Ich glaube tatsächlich schon, also das TSV Gießen Grizzlies, das TSV Gießen steckt da drin, unser Verein, der TSV von 1911 Gießen e.V., profitiert da bestimmt auch von. Der Name ist jetzt vielleicht nicht so griffig, aber das Gießen steckt da trotzdem drin. Deswegen glaube ich schon, dass da bestimmt eine Wechselwirkung besteht. Ob es jetzt im großen Stil messbar ist, glaube ich sowieso nicht. Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der dann zumindest schon mal von dem Verein gehört hat. Und die Struktur, die hinter der Volleyballabteilung steht, ist ja auch die gleiche, die hinter den anderen Abteilung eigentlich steht. Vielleicht noch nicht so professionalisiert, aber das Kernteam im Gesamtvereinsvorstand ist ja das gleiche. Also die Möglichkeiten sind da.
Okay. Dann sprechen wir mal über eure Übergänge von Jugend in Herren- und Damenbereich. Das ist jetzt was für mich schwer nachzuvollziehen war, weil ich natürlich nur Namen gelesen habe. Jetzt vor allem bei der ersten Herrenmannschaft, weil das ja die Leistungssportmannschaft ist. Bei der zweiten Herren war ich mir bis eben gerade gar nicht so bewusst. Da frage ich meine erste Frage ist, ihr habt ja internationale Spieler und Trainer in der ersten Herren.
Ja.
Ist das für eure Jugendspieler, in dem Fall wirklich die Jugendspieler, die Männer, ein Ansporn oder eher ein Hemmnis? Weil vielleicht die Identifikation schwieriger ist, die Kommunikation schwieriger ist, wenn man sie überhaupt noch kriegt. Du hast es vorhin ein bisschen angedeutet.
Mhm. Also ich glaube, für unsere Jugendlichen ist das ein wesentlicher Pull-Faktor, einfach auch die internationalen Spieler zu sehen, mit denen man sich vielleicht gar nicht richtig verständigen kann. Aber in erster Linie erzeugt das natürlich schon mal Ehrfurcht, wenn man vor jemandem steht und wie das bei anderen Sportarten wie Basketball ja auch ist, in der Regel sind die Profisportler auch alle recht groß gewachsen. Wenn man als 12-jähriger Junge oder als 12-jähriges Mädchen mal vor einem 2,12 Meter Typen gestanden hat, das ist schon sehr beeindruckend und gerade ja auch die Atmosphäre, die dann auch bei den Heimspielen zum Beispiel vorherrscht, in den großen Arenen, wo Tamtam drum gemacht wird mit Lichtshow, mit Einlaufmusik und Special Effects und was weiß ich, Halbzeitshow, ist das schon, glaube ich, absolut erstrebenswert. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung nur von damals sagen, das war damals noch auf einem bisschen kleineren Level, also nicht ganz so groß. Ich fand das damals auch schon wahnsinnig cool und dachte mir, eigentlich will ich sowas auch gerne mal machen. Gereicht hat es nicht, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, für die Jugendlichen ist das auch einfach ein wesentlicher Faktor zu sehen, da kann es mal hingehen. Einfach so ein Bild zu haben, ob das jetzt für jeden das Gleiche ist oder den gleichen Effekt hat, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, allein die Möglichkeit zu sehen, wo sowas mal enden kann, in Anführungszeichen, ist für viele schon einfach super, super interessant.
Also ist das beim TSV schon so ein Ding zu sagen, ich möchte irgendwann mal zweite Mannschaft und dann erste Herrenmannschaft spielen, weil da spielen meine Idole und Co.?
Absolut. Also ich glaube, das liegt so in der Natur der Dinge, wenn man sich für den Sport begeistert und dann auch ja so sportliche Idole, sage ich mal, direkt in Greifreichweite hat eigentlich, ist das ein logischer Schritt, dass man sagt, boah, das möchte ich, glaube ich, auch mal machen. Natürlich, es reicht nicht bei allen, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir haben die Durchlässigkeit wirklich durch alle Ligen hinweg. Also bis auf die dritte Bundesliga im Herrenbereich sind wir in jeder einzelnen Liga vertreten. Also jeder findet da irgendwo seinen Platz. Und ich glaube, gerade auch diese Durchlässigkeit ist auch ein Thema, wo viele dann sagen, ich habe da überhaupt die Chance zu wachsen. Bei vielen Vereinen hört es ja dann auch auf. Wir haben eine Herrenmannschaft, vielleicht noch eine zweite, die wir voll kriegen. Wir haben, wie du jetzt vorhin auch schon gesagt hast, wir haben 9 Herrenmannschaften mittlerweile am Start. Genauso im Damenbereich 5 Damenmannschaften. Jeder findet da seinen Platz und kann seinen Weg gehen, wenn er oder sie möchte. Also, genau.
Wie viele eigene Nachwuchsspieler sind denn aktuell in der ersten oder zweiten Mannschaft? Also in der zweiten wahrscheinlich einige.
Ja.
In der ersten bin ich mal gespannt.
in der ersten Mannschaft, da muss ich mich entschuldigen, da bin ich jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand. die erste Herren läuft immer so ein bisschen parallel zu uns. Da sind die eigenen Nachwuchstalente tatsächlich, also dieses Jahr, glaube ich, noch ein bisschen geringer in der Anzahl, als es die Vorjahre war. Aber das ist auch eigentlich ein natürlicher Effekt, da wir jetzt auch noch nicht so lange mit der zweiten Herren in der zweiten Bundesliga sind. Deswegen ist das jetzt momentan so, dass das Auffangbecken, sag ich mal, für die Nachwuchstalente. Dementsprechend ist da die Quote halt auch sehr hoch. Also natürlich auch da merkt man schon, man kommt aus den eigenen Gewächsen, damit kommt man nicht mehr hinterher, so gesehen. Man braucht auch von externen Leute, die man dazu holt. Aber nichtsdestotrotz die Möglichkeit, da zu wachsen und bis in die zweite Bundesliga dann hoch und dann eben aushilfsweise auch bis in die erste, ist, glaube ich, ja, einmalig.
Aber ihr habt in der zweiten Herrenmannschaft auch externe Spieler, weil es sonst nicht mehr geht.
Ja, also du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, gerade in der ersten Herren ist es schon so ein Thema. Da ist das Spielniveau doch auch nochmal ein anderes, was da vorherrscht in der ersten Bundesliga, sodass da auch einfach auf externe Hilfe, wenn man so möchte, das, ich formuliere es jetzt einfach mal so, zurückgegriffen werden muss. Das heißt, da werden an Colleges in den USA wird geschaut, an diversen Aufbaurunden und Co. Wird da einfach aktiv auch gescoutet und geschaut, wo kann man da Talente ranholen. Wenn die dann noch durch unsere, mittlerweile hat es ja dann Züge eher angenommen, das Gros der Spieler kommt eben aus dem Ausland und wird quasi eingekauft oder aus dem Inland, aus anderen Profimannschaften. Wenn wir die dann noch mit unseren eigenen Spielern ergänzen können, umso besser.
Okay, spannend. Wie ist das bei den Damen? Ist da die Durchlässigkeit ein bisschen größer, weil das Niveau noch, also oder ihr noch nicht auf dem Niveau spielt, wo es nicht mehr geht ohne Externe?
Genau, also in der Damen sind wir noch 100% quasi regional, wenn man so möchte. Tatsächlich durch die Größe des Dorfes Gießen geschuldet. Wir sind, ja, 3000 Einwohner sind wir, glaube ich, knapp in Gießen. Ist da der Markt auch einfach begrenzt. Das heißt aber, Regionen Hildesheim und Hannover haben ja schon ein recht hohes Einzugsgebiet. Deswegen ist unsere Damenmannschaften sind eigentlich durchweg eigentlich regional besetzt. Die Durchlässigkeit da oder die Möglichkeiten aufzusteigen sind auch gegeben. Nur, dass eben, wie du schon gesagt hast, da gibt es dann eben noch die Möglichkeit, sich leistungstechnisch vielleicht auch sogar noch weiter zu entwickeln und dann sogar die erste Damen noch hoch zu katapultieren, in Anführungszeichen.
Ja gut, das ist doch spannend, dass es auf jeden Fall bis für die zweite Bundesliga bei den Herren reichen kann und danach wird es halt ein bisschen schwieriger, aber es ist möglich. Ja. Wir hatten im vorletzten Podcast hatten wir einen Tischtennisverband hier, die einen Austausch mit China haben und mit der Tischtennis-Elite. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass es ja bei euch jetzt schon sehr international ist in der ersten Herrenmannschaft und der zweiten auch schon anfängt, dass man externe Spieler, egal ob es jetzt deutsche Spieler sind oder andere Spieler sind, benötigt. Gibt es denn im Volleyball so einen Austausch mit anderen Ländern oder anderen Vereinen, den ihr so hegt als Grizzlies? Oder ist das gar nicht so gang und gäbe?
Also ich glaube, so ein richtiges Austauschprogramm in der Form, also ist mir jetzt gar nicht bekannt. Soll nicht heißen, dass es das nicht gibt, aber zumindest zu uns ist es noch nicht durchgedrungen. Nichtsdestotrotz haben wir schon vor einigen Jahren mal überlegt, solche Austausche eben anzustoßen, auch gerade vor dem Hintergrund, um eben Jugendlichen nochmal andere Perspektiven auch zu bieten, nochmal ein bisschen den Horizont zu erweitern und ich glaube einfach auch für junge Leute in dem Kontext eines Vereins in einem behüteten Umfeld, sage ich mal, mit der Sportart, die man gerne macht, nochmal über die eigenen Ländergrenzen hinauszukommen, ist einfach auch ein wahnsinnig interessantes Thema. Und also ich würde lügen, wenn das keine Überlegung ist, die wir eigentlich fortlaufend irgendwie mal haben. Die Vernetzung da ist nicht ganz so einfach, weil man ja auch erstmal einen Kontakt braucht, an den man sich wenden kann. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns begleitet und was bestimmt auch dann, wenn es Richtung Vision 2028, 2030 gehen sollte, nochmal wesentlich ernsthafter auf den Tisch kommt nochmal.
Wenn ihr das schon mal so vorgedacht habt, kannst du uns vielleicht so Länder, also wir sind gar nicht über einzelne Vereine, aber vielleicht so Länder nennen, wo man sagen würde, da würde das vielleicht leistungs- und auch kulturmäßig, jetzt Volleyball kulturmäßig bezogen, Sinn ergeben, weil ich habe gar keine Vorstellung.
ich glaube, da ist die Bandbreite recht groß, was möglich wäre. Also man muss ja auch immer so ein bisschen in Kontext setzen. Wir bewegen uns ja immer noch, wenn auch schon in recht professionellen Vereinsstrukturen. Das heißt, so Überseereisen, wie es vielleicht sehr cool wäre, mit den USA, vielleicht auch Kanada, aber auch die lateinamerikanischen Länder, wo Volleyball auch sehr groß ist, wären natürlich sehr cool. Aber das ist dann natürlich auch ein Wahnsinnskostenfaktor, der da auch auf einen zukommt, gar nicht nur als Verein, sondern ja dann auch für die Eltern und für die Teilnehmerinnen. Das würde also ja wahrscheinlich erstmal außerhalb unseres Vorstellbaren landen. Nichtsdestotrotz eine coole Idee. Wo wir jetzt eher so in die Richtung gedacht hatten, war tatsächlich mit den deutschen Nachbarländern, also auch in Polen zum Beispiel oder in Tschechien gibt es ja sehr professionelle und auch sehr große Volleyballbegeisterung. Das heißt, das wäre eigentlich so naheliegend, dass man in diese Richtung mal schaut. Und auch in den nordischen Ländern ist Volleyball auch nicht wegzudenken eigentlich.
Ja, aber das sind ja auch schon coole Ziele. Aber da habe ich mal eine Vorstellung, dass man sagt, man muss gar nicht bis nach China gucken. Manchmal kann so ein Austausch auch einfach nur Landesgrenze hinweg, kann ja auch schon was bewirken.
Absolut.
Wenn man das dann irgendwann umsetzt. Ich hoffe es auf jeden Fall für eure Nachwuchsspieler.
Wir hoffen es auch, ja.
Dann gucken wir mal so auf die sportliche Leistung. Habst du, jetzt natürlich du als Einzelperson, auch wenn du für den Verein sprichst, gibt es da so einen Fazit der letzten Saison? Und damit meine ich jetzt erstmal vielleicht die erste Herren- und Damenmannschaft und dann aber, was mich viel mehr interessiert, so bei den Jugendmannschaften. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das möchtest du besonders hervorheben, weil es besonders gut war, egal jetzt ob Halle oder Beach, weil wir jetzt ja sehr viel über die Halle gesprochen haben, weil das, glaube ich, auch bei euch der Großteil der Mitglieder sind.
Ganz genau. Also ich glaube, zu unseren Profimannschaften, also der ersten Herren, der zweiten Herren auch, die haben beide wahnsinnig gute Saisons hingelegt, also sehr gut abgeschnitten, so wie ich das mitbekommen habe, auch sehr zufrieden mit der Leistung. Das heißt, so gesehen, die öffentlichkeitswirksamen oder die großen Flaggschiffe, sage ich mal, die haben schon ordentlich Wirbel gemacht. Die erste Dame hat den Aufstieg leider knapp verpeilt oder knapp, die erste Dame hat den Aufstieg knapp verfehlt. Sehr schade. Nichtsdestotrotz, jetzt ist der Ansporn noch größer, in der nächsten Saison dann aufzusteigen. Wir haben durch die Herrenmannschaften eigentlich hinweg und auch durch die Damenmannschaften hinweg sind eigentlich alle mit recht guten Ergebnissen aus der Saison gegangen. Das Einzige, was wirklich hervorzuheben ist, ist dann wirklich unser Jugendbereich. Also wir sind in der Jugend wahnsinnig stark unterwegs gewesen, jetzt eigentlich nicht nur in der letzten Saison, sondern eigentlich seit den letzten 2-3 Saisons, wo wir wirklich bis zu den deutschen Meisterschaften hoch in diversen Teams auch gekommen sind. Wir hatten die U12 Nordwestdeutsche Meisterschaft bei den männlichen Jugendlichen vor Ort in Gießen, die ja auch von der Lotto-Sportstiftung gefördert wurde. Also durch die Bank weg haben wir da eigentlich Erfolge zu feiern. Zum einen in der Halle, eben wie gesagt über deutsche Meisterschaften, aber eben auch im Sand. Also Einzeltalente wie ein Felix Machel zum Beispiel, die sich da regelmäßig behaupten auf diversen Cups. Aber auch so ein Tom Machtens zum Beispiel, der sowohl im Beach als auch in der Halle im Bundeskader ist und da ja für die Nationalmannschaft am Start ist in seiner Alterskategorie mit 15 Jahren. Das sind wirklich ja Ausnahmetalente, die generell, glaube ich, für den Erfolg eigentlich unsere Arbeit sprechen. Also.
Das hört sich auf jeden Fall so an. Jetzt hast du es angesprochen, wäre ich auch noch zugekommen. Der Kontrast Beachvolleyball zu Hallenvolleyball, das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen, wie viel Überlappung es da überhaupt gibt zwischen den einzelnen Sportler und Sportlerinnen. Du hast jetzt einen genannt, wo es anscheinend ja auch sehr gut funktioniert. Aber wie läuft das? Kann man beides parallel überhaupt machen? Geht das überhaupt zeitlich, meine ich jetzt mal ganz einfach, mit einer Saison?
Genau, also zeitlich ist das auf jeden Fall machbar. Tatsächlich leben wir das bei uns im Verein so, dass wir in den Wintermonaten eigentlich dann, beziehungsweise wenn die Hallensaison ist, also in der Regel von September bis, die letzten Jahre hat es sich immer fast bis in April gezogen, wird bei uns auch aktiv Hallensport betrieben. Danach in den Sommermonaten gibt es dann immer die Sommerpause, wenn man so möchte, wo dann sehr viel auch Beachvolleyball gespielt wird. Das heißt, wir im Verein leben es dann so, dass der Wechsel nahtlos quasi machbar ist. Das heißt, für die Jugendlichen können sie im Winter Hallenvolleyball spielen und im Sommer auch in den Sand gehen. Es gibt natürlich dann für etwaige Ausnahmetalente, gibt es dann auch die Möglichkeit, im Winter in einer Beachhalle zu spielen, wo auch Sand ist und Co. Das ist auch durchaus machbar und möglich. Der Kontrast zwischen den Sportarten ist nicht zu vernachlässigen. Zum einen steht man mit weniger Leuten auf dem Feld im Sand. Zum anderen sind halt auch Techniken teilweise ein bisschen anders. Das heißt, der Fokus des Sports oder die Ausführung des Sports ist verhältnismäßig ähnlich, aber der Fokus ist ein bisschen anders. Das heißt, es ist machbar, aber ich glaube, früher oder später kommt man an den Punkt, wo man sich einfach spezialisieren muss oder wo man ja vielleicht auch seinen Interessen folgen muss oder einfach auch feststellen muss, was kann ich vielleicht nicht, was liegt mir nicht, in welche Richtung muss ich gehen.
Okay, aber dass die Unterscheidung bei euch verstehe ich natürlich total zu sagen, wir haben eine Saison, die muss gespielt werden im Winter. Und im Winter ist wahrscheinlich Beachvolleyball auf Draußenplätzen, die ihr wahrscheinlich beim Tours habt, auch nicht so cool. Gibt es denn bei euch viele Spezialisten, die nur eins von beiden machen?
Tatsächlich sind wir noch recht breit aufgestellt. Also es gibt natürlich auch Gewächse wie eine Annalena Grüne zum Beispiel, die sehr spezialisiert sind, die im Sand unterwegs sind und auch teilweise bis zur Weltmeisterschaft und Co. unterwegs sind. Dementsprechend einige haben wir schon. Im Jugendbereich ist das eigentlich eher unüblich. Also im Jugendbereich gibt es viele, die auch einfach Bock auf den Sport haben und zumal halt Hallen mieten für Beachhallen und also erstmal die Verfügbarkeit von Beachhallen ist verhältnismäßig knapp und dementsprechend gibt es dann einfach im Winter nicht so viele Möglichkeiten, auch spezifisch Beachvolleyball zu trainieren. Deswegen in dem Jugendbereich gibt es da eigentlich immer einen fließenden Übergang und die Möglichkeiten, sag ich mal, da wir keine eigene Beachhalle haben, ist dann einfach für uns nur so möglich, dass sie dann im Winter auch in die Halle gehen.
Das ergibt natürlich auch Sinn. Gibt es denn da Ambitionen, noch eine Beachhalle zu organisieren?
Ich sag mal, möglich ist alles. Das ist natürlich, also Ziele hat man viele, cool wäre es natürlich, aber letzten Endes, da spielen so viele Parteien mit, da können wir so lange bohren, wie wir wollen, da gibt es noch andere Parteien, die da deutlich mehr zu sagen haben.
Ich weiß nicht, was du damit meinst. Nochmal zurück zu dem Fokus ja von unserer Frage an euch damals, Leistungssicherung, Leistungsaufbau. Was ist deine Meinung, was können andere Vereine von euch als Verein lernen, wenn sie, unabhängig jetzt, ob es Volleyball ist oder nicht, ähnlich erfolgreich werden wollen, was so Leistungssport und Nachwuchsleistungssport angeht? Oder überhaupt erstmal Nachwuchssport?
Also ich glaube persönlich, was unser Verein vielleicht auch besonders gut kann, ist einfach die Jugend in der Breite auch anzusprechen. Also Kontaktpunkte auch von Jugendlichen haben sich ja auch in den letzten Jahren zum Vereinssport ja auch deutlich geändert. Also sei es jetzt über Digitalisierung und Co. Das heißt, früher hat man vielleicht ja die Leute auf dem Pausenhof oder was weiß ich wo getroffen. Heutzutage passiert halt auch einfach sehr viel digital. Die Kinder sind auf TikTok unterwegs oder keine Ahnung wo. Das heißt, da den richtigen Ansprachekanal zu finden, ist, glaube ich, wichtig. Wir machen das auch über Social Media, zum Beispiel auch über die Präsenz unserer ersten Herren. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen außen vor. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch wahnsinnig wirksam einfach. Da werden coole Bilder geteilt, da werden Interviews geteilt, da werden Challenges gemacht, keine Ahnung. Alles, was so ein bisschen dafür sorgt, dass das Interesse für den Sport auch einfach generiert wird. Was zusätzlich auch noch ein wesentlicher Punkt ist es eben wirklich einfach zu wissen, welchen Wert die Volleyballjugend eigentlich hat in so einer Vereinsstruktur. Ist gut und schön, wenn man bestehende Mannschaften hat, also Herren- und Damenmannschaften, die nach und nach dann ja weiter altern. Aber es ist ja nun mal so, wenn der Unterbau fehlt und keine Jugend nachkommt, dann sind die Mannschaften irgendwann weg. Und ich glaube, dass für Vereine einfach dieses Eintrittstor für die Jugendarbeit, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den man einfach sehr hoch aufhängen muss. Bei uns im Verein hat das eine ganz, ganz hohe Priorität, dass wir immer versuchen, Jugendliche, Kinder dafür zu begeistern, zum Volleyballsport generell zu kommen. Wenn sie zu uns dann noch in den Verein kommen, umso besser. Aber es geht, glaube ich, auch um die Vermittlung von generellem Spaß am Sport und eben nicht nur um den Sport an sich, sondern auch das Gemeinschaftliche drumherum. Also sei es jetzt über Camps, wo eben neben dem Sport dann auch noch eine Übernachtung angeboten wird oder Verpflegung angeboten wird, coole Aktivitäten drumherum. Ich glaube, da steckt einfach wahnsinnig viel drin, was man auch noch um den Sport herum machen kann, wenn der Sport an sich nicht ausreicht. Also ich glaube, das kann man sich bei uns ganz gut abgucken eigentlich.
Das sind doch auf jeden Fall zwei, drei gute Ansatzpunkte, wo jeder Verein sich selber hinterfragen kann, ob er oder sie das so lebt oder so leben möchte. Das ist ja auch immer eine Frage. Jetzt habe ich dann nicht noch eine Frage. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen in Bezug auf die Grizzlies Gießen, auf eure Nachwuchsarbeit, auf eure Leistungssport im Nachwuchs- und im Herren- und Damenbereich? Oder etwas, was du gerne noch der Welt mitteilen möchtest über euch?
Ich glaube, vergessen haben wir in dem Maße jetzt erstmal nichts. Falls doch, bitte ich bei meinen Vorstandskollegen und Co. Sehr doll um Verzeihung. Wichtig wäre mir einfach nur noch mal zu sagen, auch gerade in Bezug auf das Ehrenamt, wir hatten am Anfang einmal drüber gesprochen, einfach der Aufruf, traut euch. Also meldet euch, es geht auch gar nicht immer darum, ich glaube, viele schreckt es einfach ab, zu sagen, ich heb jetzt einmal die Hand, dann bin ich im Topf drin und komme nicht mehr raus. Ja, ich glaube, das Ehrenamt an sich und bei uns im Verein auch, wir reden hier nicht von einer Sekte. Also man kommt easy wieder raus, wenn man keine Lust mehr hat, das ist überhaupt kein Problem. Aber jede Hand hilft. Und wenn es nur mal ist, ich stelle mich bei einem Heimspieltag hin und reiß die Tickets ab von den Leuten, die kommen. Oder ich mache mal einen Salat für die zweite Dame oder irgend so ein Kram. Also jedes kleine bisschen hilft schon, uns Ehrenamtliche auch zu entlasten. Du hast es eben gesagt, wir sind 15 Leute im Vorstand, das klingt erstmal sehr viel. Nichtsdestotrotz machen wir es halt auch alle ehrenamtlich und neben unseren eigentlichen Tätigkeiten. Deswegen ist jede helfende Hand immer gerne gesehen. Wir freuen uns immer, neue Gesichter auch zu sehen, sowohl bei den Spielern als auch im Ehrenamt. Und genau, das wäre einfach mein Aufruf. Also scheut euch nicht, seid einfach mal dabei, guckt mal, was geht. Und wenn es nur ein Kuchen ist oder ein Salat.
Den Aufruf gebe ich euch gerne weiter. Geht zu eurem lokalen Sportverein und engagiert euch. Dann bleibt für mich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Henry, dass du hier warst. Das war sehr spannend. Für alle Zuhörenden das Gleiche wie immer. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, uns vielleicht abonniert und followt. Und wir freuen uns auf die nächste Folge von Bewegen, Integrieren, Fördern. Vielen Dank. Tschüss.